zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur vierten Runde unserer Reihe Habemus Papam Ecclesia Quo Vadis. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr glücklich damit, dass wir noch in der Wahlnacht uns spontan auf den Weg gemacht haben, unseren neuen Papst über seine ersten Wochen hinweg von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Wir gelangen damit als Akademie doch noch ein bisschen spürbar in eine größere Tiefe, als es in ganz kurzfristigen Medienformaten möglich war. Und wir bieten unseren Teilnehmenden an, mit vielen interessanten und prominenten Köpfen dann auch direkt ins Gespräch zu kommen. Großer Vorteil gegenüber Funk und Fernsehen. Ich finde, dass inzwischen auch in unserer Mediathek da und auf unserem YouTube-Kanal eine ganz beachtliche Sammlung entsteht mit 3, jetzt 4, bald 5 Folgen. Und bisher kann man sagen, haben die Audiodokumentationen auch ungefähr immer ziemlich genau 10-mal so viele Aufrufe erfahren, wie live bei den Sitzungen dabei waren. Also man merkt, da geht noch mal was und ich empfehle also auch Ihnen allen, ob Sie mich jetzt hier live hören oder später im Video, empfehle ich herzlich, sich ruhig mal die gesamte Staffel zu Gemüte zu führen und sich das Mosaik, das da gerade entsteht, quasi auch zu einem eigenen Bild von Papst Leo dem 14. zusammenzufügen. Ja, heute haben wir schon wieder zwei hochinteressante Persönlichkeiten zu Gast, deren Namen Ihnen bekannt sein dürften. Was die beiden verbindet, ist eine profunde Kenntnis der heiligen Stadt Rom, aus einer, so kann man wohl sagen, privilegierten kirchlichen Innensicht. Ich komme gleich noch darauf zu sprechen. Ich begrüße zuerst Annette Schawan, aus deren reicher Berufsbiografie ich hier nur die wichtigsten Stationen und Stichworte in den Raum werfe: Theologie- und Philosophiestudium und Pädagogik, Cusanuswerk, Frauenunion, Kultusministerin Baden-Württemberg, Bundesministerin für Bildung und Forschung und dann als krönender Höhepunkt Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland beim Heiligen Stuhl. Höhepunkt natürlich jetzt mit Blick auf die heutige Sitzung. Da gibt es, glaube ich, wenige Kulissen, hinter die Sie nicht geschaut hätten. Herzlich willkommen, Frau Schawan. Und vielen Dank, dass Sie immer so spontan zur Stelle sind, wenn wir wieder einmal in irgendeiner Angelegenheit nach Ihnen rufen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Unser zweiter Gast ist Stefan von Kempis. Er ist Journalist und Ihnen vermutlich auch aus Funk und Fernsehen bekannt. Vor allen Dingen die eigenen vatikanischen Formate, aber immer wieder und zurzeit verstärkt auch in unseren deutschen Medien. Und sicherlich haben Sie auch schon von seinem neuesten Buch über Papst Leo den 14. gehört. Das Buch heißt »Wer er ist, wie er denkt«, was ihn und uns erwartet, also genau die Themen, denen wir uns auch hier annähern wollen. Frau Schawan kommt in dem Buch übrigens vor, das darf ich schon sagen. Ja, von seiner akademischen Ausbildung her ist Stefan von Kempis mit hochinteressanten Fächern und nicht minder interessanten Studienorten sehr breit aufgestellt. Neben Theologie und Geschichte hat er auch Arabisch und Islamwissenschaften studiert, und zwar unter anderem in Paris, Rom und Kairo. Aber auch in langweiligeren Städten wie zum Beispiel Bonn, wo wir beide miteinander in der Vorlesung gesessen haben. Er fing 1995 bei Radio Vatikan an und übernahm dort mit den Jahren schrittweise immer mehr Verantwortung und wurde schließlich Leiter der deutschen Abteilung bei Vatican News, wie es heute heißt. Er hat diesen Posten seit 2019 inne, genau wie ich meinen. Und er ist, genau wie ich, der erste Nichtpriester an dieser Position. Also eine gewisse Verbundenheit haben wir da biografisch doch nach wie vor. Und deshalb duzen wir uns auch einfach weiter wie damals in Bonn, auch wenn wir uns 30 Jahre nicht gesehen haben. Schön, Stefan, dich wiederzusehen. Klasse, dass du dich heute dazuschaltest.
Danke.
Ja, ich beginne mit Frau Schawan. Mich würde zunächst mal interessieren, also fast auf einer formalen Ebene, wie und wo haben Sie die Ereignisse seit Ostermontag mitverfolgt? War das alles quasi am Fernsehen in Ulm, im Schatten des später vom Blitz getroffenen Domturmes, aus professioneller Distanz, oder haben Sie öfter mit Bekannten in Rom telefoniert? Waren Sie zwischendrin dort? Ist das ganze Treiben in der Heiligen Stadt für Sie vielleicht auch inzwischen emotional einfach ein ganzes Stück weit weg?
Na, es ist emotional ganz nah, immer noch, obwohl ich jetzt schon eine Reihe von Jahren zurück bin. Ja, Ostermontag habe ich in Ulm erfahren, die Todesnachricht. Und dann begannen Tage, in denen ich mich viel damit beschäftigt habe, geschrieben, Interviews gegeben habe. Dann bin ich nach Rom gefahren, um Abschied zu nehmen von Papst Franziskus. Und als ich aus dem Petersdom rauskam, ging Stefan von Kempis rein. Und haben wir uns noch kurz austauschen können. Ja, und als ich da Abschied genommen habe, da war für mich spürbar, dass dieser, oder ja, ganz so wie nie zuvor eigentlich spürbar, dass dieser Papst Franziskus, dieses Pontifikat mich sehr inspiriert hat. Mir auch wirklich nochmal Einblicke ermöglicht hat in den Jahren in Rom, die ich in einem bis dahin langen öffentlichen Leben doch so nicht gehabt habe. Ja, und der Abend, als Papst Leo auf die Loggia trat, da war ich im Foyer eines Theaters. Es war total aufregend. Um 19.23 Uhr kam der auf die Loggia. Um 19.30 Uhr ging los eine Oper über das Leben des heiligen Franziskus von einem französischen Komponisten. Und der SWR wollte unbedingt, dass ich jetzt da was zu sage. Und dann haben wir aber der Bischof, der auch da war, und ich gesagt, nee, jetzt kommt er mal in der Pause. Und dann haben wir beide ein paar Worte eben zu der Wahl des Papstes. Also emotional wirklich aufregende, eine aufregende Woche oder 14 Tage und ja, auch viel Nachdenklichkeit über das, was wir so erlebt haben im letzten Pontifikat und was aus den ersten Äußerungen von Papst Leo sich so heraushören lässt.
Vielen Dank für diesen ersten Einblick auf dieser Ebene. Gleich mal zu dir, Stefan. Du bist Historiker und Journalist. Also du bist methodisch daran gewöhnt, Quellen gründlich zu prüfen, bevor du sie auswertest. Wie bist du jetzt im Eiltempo bei der Recherche vorgegangen? Im WDR hast du erzählt, du bist quasi noch am Abend, hast dich an einen Schreibtisch zurückgezogen, auch so eine Art Konklave, und hast dann quasi wochenlang nur recherchiert im Internet natürlich. Wie bist du da vorgegangen und wie hast du eigentlich valide Informationen unterscheiden können von so spontaner Legendenbildung, die ja auch im gleichen Augenblick eingesetzt hat? Ich stelle mir das handwerklich gar nicht einfach vor.
Also ein Konklave war das nicht, Achim, bei mir zu Hause, weil da die Familie immer durchrast und ich keinen Ort habe, wo ich sagen kann, so Tür zu, klopft bitte nur, wenn es nötig ist. Das wäre schön gewesen. Ja, das ist tatsächlich die Schwierigkeit. Man hat nicht zu wenig Informationen über einen neuen Papst im Moment, wo er gewählt wird. Man hat viel zu viele. Es kommt wirklich von allen Seiten. Wir im Vatikan haben so unsere Methoden, um ein bisschen zu filtern. Wir gucken, wer erzählt da was. Wir sieben sozusagen die ganzen Ordensfrauen aus Peru, auch aus dem Süden von Peru, die Prevost vielleicht mal irgendwann als kleines Pünktchen in der Ferne gesehen haben und jetzt aber erzählen wollen, wie super sie alle im Konvent gefeiert haben. Die sieben wir erstmal aus und versuchen, die paar Gesprächspartner zu finden, die ihn wirklich kennen. Das Schöne ist, dass hier in Rom die Augustinerzentrale sitzt. Er ist ja auch Leiter des Augustinerordens gewesen, dass man also doch sehr schnell an Leute herankommt, die ihn gut kennen und nicht nur vom Sehen. Und wir bekommen hier im Vatikan auch sofort jede kleine Äußerung, die er mal getätigt hat. Als Josef Ratzinger Benedikt der 16. wurde, da versank man in einem Berg von Material. Bei Prevost war das doch sehr übersichtlich. Der Mann hat bisher außer seiner Doktorarbeit kaum etwas geschrieben. Trotzdem ist er kein unbeschriebenes Blatt. Der ist fast 70. Man kann also wirklich nicht sagen, der Mann kommt aus dem Nichts. Also die Quellen, die da sind, die hat man doch sehr schnell hier bekommen. Und man muss einfach sehen, wer erzählt da was und ist das auch in sich kohärent. Dann formt sich schon ein vernünftiges Bild.
Gibt es denn da Dinge, die dich komplett überrascht haben bei der Recherche?
Am meisten überrascht hat mich, dass es wirklich ein Bischof gewesen, der kaum oder gar nichts veröffentlicht hat. Jeder Bischof gibt doch heutzutage nicht nur im deutschsprachigen Raum seine Ostermeditation, seine Weihnachtsgedanken, seine Pfingstüberlegungen, seine Ferienmeditation gebunden heraus. Also dieser Versuchung, wenn sie ihn jemals angefallen haben sollte, hat Prevost sichtlich nicht nachgegeben. Das ist ein Mann des Wortes und des Zuhörens. Tatsächlich habe ich bei vielen Gesprächen mit Kardinälen, die ihn ja teilweise, ich weiß nicht, ob der Kardinal, mit dem ich dann gerade rede, ihn auch gewählt hat, aber die ihn zumindest mehrheitlich gewählt haben, festgestellt, die kannten den kaum. Der hat auch in der Generalkongregation, also im sogenannten Vorkonklave, nicht die programmatische Rede gehalten, mit der damals Bergoglio aufgefallen und letztlich zu Franziskus geworden ist. Der ist so unter dem Radar geflogen, bis in die Sixtina hinein. Das hat mich schon sehr überrascht. Dabei war der überall. Der kennt die Weltkirche wie kein Zweiter. Ein Papst, der sogar mehrmals in China war, in seinem Vorleben. Das ist sensationell. Wie hat er es geschafft, trotzdem immer dieses Low Profile zu bewahren? Das ist für mich weiter Ein spannendes Rätsel, denn auch bisher ist dieser Papst nicht so aus sich rausgegangen, wie das Franziskus in seinen ersten Tagen und Wochen tat.
Vielleicht noch ganz kurz, gibt es auch ein lustiges Bonmot, das du dir zum Besten geben kannst, die größte Absurdität, die dir bei deiner Recherche untergekommen ist?
Also die größte Absurdität waren wirklich die Ordensfrauen in Peru. Die kamen dutzendweise. Ich kann verstehen, dass Peru sich freut und schreit, wir sind Papst, aber das war dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Auch in Peru war der Mann nur zweiter Vizepräsident der peruanischen Bischofskonferenz für eine Zeit lang und ansonsten nicht mal Erzbischof in einem großen, spannenden Bistum, sondern in einem eher kleinen und sicher armen Küstenbistum. Also auch in Peru war das nicht so der große Mann. Der Augustinerorden ist nicht einer der großen Orden der Kirche. Der kam relativ wirklich aus dem Nichts, als Franziskus ihn dann mit spitzen Fingern aufsuchte und ihn zum Präfekten des doch sehr mächtigen Bischofsdikasteriums machte.
Danke. Kommen wir jetzt mal zum inhaltlichen Profil. Leo der 14. wird, das deuten eigentlich alle so aus seinen Signalen und ersten Äußerungen, geht auch gar nicht anders, ein politischer Papst sein. Wir haben übrigens unsere Akademiegremien auch eingeladen, zu dieser Reihe Fragen einzureichen. Und die Landtagsabgeordnete Frau Dr. Eiling-Hüttich fragt also Folgendes, das möchte ich gleich zu Beginn als Einstiegsfrage weitergeben. Wie viel Taktik, fragt sie, kann den Kardinälen unterstellt werden, dass sie bewusst einen US-Amerikaner zum Papst gewählt haben und damit das Selbstverständnis Donald Trumps, der wichtigste Amerikaner der Welt zu sein, in Frage gestellt haben? Also ist das auch eine bewusste Spitze gegen den vor Selbstbewusstsein so strotzenden US-Präsidenten? Dazu hätte ich gern vor allen Dingen erstmal Ihre Einschätzung, Frau Schawan.
Ich finde, das Konklave hat eine kluge Entscheidung getroffen und ich kann mir nicht vorstellen, dass Trump im Konklave eine Rolle gespielt hat. Mir scheint die Predigt des Dekans des Kardinalskollegium Re bei der Begräbnismesse für Franziskus hat den Ton angegeben. Und das, was da zu hören war, das findet sich in dem, was so im Kontext oder auch um das Konklave herum gesagt worden ist, sehr wieder. Es sollte auch Kontinuität sein. Und es sollte, ich nenne es mal ein bisschen salopp, ein attraktives Angebot auch an die Welt sein. Und da kommen die Autokraten ins Spiel. Denn das, wofür Papst Leo und für die Christenheit steht, ist ja nahezu der Gegenentwurf zu dem, was wir gerade erleben, Rückfall in Nationalismen. Alle reden über Sanktionen, Zölle und Waffen, als sei das die Zukunft der Welt. Insofern finde ich es sehr klug, aber man soll Trump jetzt auch nicht größer machen, als er ist.
Also wenn es jetzt keine absichtliches Piesacken war, aber doch die Frage, welche Auswirkungen wird das denn faktisch haben können? Bleibt es dabei, dass da jetzt eine Position in der Welt ist, die so eine Art Gegenmodell aufmacht, oder kann da auch tatsächlich politisch agiert werden und kann es das Weltgeschehen verändern?
Wir haben ja manchen Papst erlebt, auch zu unseren Lebzeiten oder ich sag mal durch das 20. Jahrhundert sind durch die nicht nur politisch waren, das waren Päpste immer, sondern die auch politisch ganz viel bewirkt haben. Das prominenteste Beispiel aus unseren Lebzeiten ist Johannes Paul II. Und die Wiedervereinigung Europas. Aber auch dieser Leo der 13. mit Rerum Novarum, also dem Dokument über die neuen Dinge, ist so ein Beispiel. Das hat in so viel politische Überlegungen hineingereicht. Das spielt eine Rolle, die Prinzip in der katholischen Soziallehre, wenn ich ans Grundgesetz denke und an viele, viele politische Diskussionen. Und so glaube ich, dass das jetzt auch wieder möglich ist. Wieder eine Zeit, wo es so viele neue Dinge gibt, wo damit Verunsicherung verbunden ist, wo nach Orientierung gesucht wird. Das ist das eine. Und das andere, dieser Friedensgruß als erster Satz auf der Loggia, wenn ich mir das überlege, wenn ich an das Ende des Pontifikats denke, dann wünsche ich mir zutiefst, dass man dann sagen wird, das war ein Papst des Friedens, das ist ein Papst des Friedens, der der Welt geholfen hat, ja, wieder zum Frieden zu finden. Eine Welt, die immer friedloser wird und jetzt jemanden erlebt, der so offensiv den Friedensgruß des Auferstandenen weitergibt und der den Namen ja nicht gewählt hätte. wenn es nicht ein zutiefst auch politisches Interesse an den Angelegenheiten dieser oder am Zustand der Welt gäbe und der den Namen nicht gewählt hätte, wenn er nicht davon überzeugt wäre, dass Kirche, dass der Vatikan, dass der Papst etwas bewirken kann, weit über die Kirche hinaus.
Bleiben wir noch mal kurz bei Rerum Novarum. Ich weiß nicht, ob das allen, die jetzt sich zugeschaltet haben oder später das Video anschauen, so bewusst ist. Was sind denn die zentralen Prinzipien, die durch diese Enzyklika und dann 40 Jahre später die Nachfolgeschriften wirklich politische Wirkkraft entfaltet haben bis in unser Grundgesetz hinein? Ja. Und denen er sich ja dann dadurch auch irgendwie verpflichtet, wenn er sich da rückbindet.
Es war ja die Zeit der Industrialisierung, als dieses Dokument, als diese Enzyklika erschien, Übergang in eine neue Phase, in eine neue Zeit, eine neue Epoche mit all der Verunsicherung. Und der Papst Leo XIII. Hat daran erinnert, und das sind die drei Prinzipien, die drei zentralen Prinzipien, die Personalität des Menschen. Also vergesst in der großen Veränderung nicht die Würde des Menschen, die Subsidiarität, und das ist in Deutschland zigfach zitiert worden, das spielt immer eine Rolle im Gespräch zwischen Kirche und Politik, die kleine Einheit hat Vorrang vor der großen Einheit, der Staat soll nur tun, was aus der Gesellschaft, aus den kleinen Einheiten heraus nicht möglich ist. Das ist übrigens der Grundgedanke, der zum Föderalismus in Deutschland geführt hat. Das war ja ein Impuls nach dem Krieg, wir wollen ja teilen, die Macht aufteilen, Sorge dafür tragen, dass sich nicht Zentren bilden, von denen dann alles auch zerstört werden kann. Und das Dritte, die Solidarität. Solidarität in einer Gesellschaft, die in der Gefahr ist, sich zu entsolidarisieren. Das waren die drei großen Prinzipien, die in vielen politischen Debatten eine große Rolle gespielt haben.
Glauben Sie denn, dass es jetzt quasi konkret diese drei Prinzipien sind, denen er sich damit auch verpflichtet? Oder geht es eher um die Art und Weise, wie damals innovativ auf die damals anstehenden Dinge reagiert wurden? Also ist es quasi, wir haben heute neue Dinge, braucht es dann auch neue Antworten? Ist es eher der Mechanismus, mit dem man sich den Problemen der Gegenwart stellt? Oder sind es tatsächlich auch die Werte von damals, denen er sich damit anhängt?
Ich finde, die drei Prinzipien sind zeitlos. Aber er wird darüber hinausgehen. Wenn es um Solidarität geht, ist die Vorlage von seinem Vorgänger ja total klar. Die Solidarität nicht innerhalb unserer Gesellschaften, die sich modernisieren, sondern in der globalen Welt, Norden und Süden. Dann dieser Gedanke, wie immer man den jetzt auch nochmal fassen kann, dass die natürlichen Ressourcen Gemeinschaftsgüter sind. Also die Deutung der Prinzipien, die wird sich weiterentwickeln und im Zweifelsfall auch neue Prinzipien dazu kommen, die auf die neuen Dinge, die neue Ordnung, die sich am Entwickeln ist, orientierend eingeht.
Stefan, würdest du das im Grunde bestätigen von deiner Recherche her? Du hast ja quasi alles, was von ihm kursiert, mehr oder weniger gesehen, also auch eine ganze Menge politischer Aussagen von früher. Erstens, glaubst du, dass das Profil, das sich da aus den ersten 69 Lebensjahren ergibt, auch sich übertragen wird in das Pontifikat? Und würdest du das Profil ähnlich skizzieren, wie es Frau Schawan gerade getan hat?
Also ich würde auf jeden Fall Frau Dr. Schawan zustimmen in der Analyse. Gleichzeitig bemerke ich aber, dass Papst Leo noch nicht so ganz aus sich herausgeht und namhaft macht, was genau ihn an Leo dem 13. fesselt. Der Bezug auf die katholische Soziallehre bleibt zumindest in seinen ersten Tagen als Papst im Moment eher appellativ behauptet als tatsächlich argumentativ unterlegt. Was hätte ein Franziskus schon in den ersten Tagen seines Pontifikats aus dieser Vorlage, ich war mal Bischof eines armen lateinamerikanischen Bistums, gemacht? Das scheint sich Papst Prevost zu verkneifen. Warum? Das frage ich mich immer wieder. Wartet er mit dem großen Sozialappell vielleicht eine Reise nach Peru ab und will dann von Chiclayo, seinem alten Bistum aus, das ganz anders lancieren mit einer ganz anderen Bühne, als wenn er das hier an einem Dienstagmorgen vom Vatikan aus tut? Oder ist er da generell zurückhaltender und will nicht so sehr auf den Busch klopfen, wie ein Franziskus das verstand? Das ist für mich noch gar nicht so klar. Leo Der Papstname ist sicher ein starkes Signal, aber das ist noch nicht so sehr unterfüttert und ausgedeutet und eingeholt bisher von ihm.
Das ist wieder dieses Rätselhafte, das du meintest. Er lässt sich nicht in die Karten gucken. Hast denn du, wenn du jetzt mal die Karten legst als Wahrsager, oder hast du ein Gespür, hast du eine Vermutung, was uns da erwarten wird?
Naja, ich werde nicht als Prophet hier im Vatikan beschäftigt, Gott sei Dank, denn dann hätte ich auch einen ganz anderen Papst vorhergesagt als den, den wir bekommen haben. Aber wenn ich die Karten lege, dann denke ich mir, der Mann hat voraussichtlich, wenn es gut geht, plus minus 20 Jahre Zeit. Der startet auf eine softe Art, ganz anders als ein Johannes Paul II. Oder als ein Franziskus in sein Pontifikat hinein. Auch ein Johannes Paul hatte damals Zeit und wusste, dass er wahrscheinlich die Kirche ins neue Jahrtausend führen würde bei der Wahl 78. Leo lässt die Sache ruhig angehen, das scheint seinem Naturell zu entsprechen. Und nicht gleich mit seinen sämtlichen Botschaften, die er auf dem Herzen haben wird, mit der Tür ins Haus zu fallen. Man wird sehr an der ersten Enzyklika, die ja immer so eine Art Programmschrift des Pontifikats ist, feststellen können, welchen Dreh er, welchen Spin er seinem Pontifikat geben will. Das war bei Franziskus die Kirche, die rausgeht, die sich auch mal eine Beule holt, aber Kirche im Aufbruch, die nicht zu Hause in der Garage bleibt. Das war bei Johannes Paul II. Sehr programmatisch, Redemptor Hominis von 1979. Der Mensch steht im Zentrum der Kirche. Das trifft sich sehr mit dem, was Sie, Frau Dr. Schawan, eben über die katholische Soziallehre gesagt haben. Und wir werden erst bei der, vermute ich, bei der ersten Enzyklika von Leo dem 14. feststellen, aha, da geht die Reise hin. Bisher ist das alles noch in Andeutung, der Friede sei mit euch. Das wird aber dann gleich ins Christliche zurückgenommen. Der Friede, den Christus gibt, der ein anderer Friede ist als die Welt, als ein Putin, als ein Trump ihn geben können. Das wird noch nicht so sehr mit dem Rambock in die Politik hineingetragen.
Frau Schawan, es sah gerade so aus, als würden Sie das kommentieren wollen.
Nein, ich finde es total einleuchtend. Das ist ein komplett anderes Naturell, dieser Mann. Wenn viele, die ihn kennen, sagen, der hört vor allen Dingen zu, und dann hat man ja auch das Gefühl, er ist nicht dominant in Gesprächen, er ist ein Zuhörender. Und das war halt bei Franziskus ganz anders. Das Zweite, was ich dazu finde, Franziskus war ja schon jemand, der auch offensiv war, ohne sich jetzt groß um die Kurie zu scheren. Und da sind bei mir so zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist, dass man sowas irgendwie gut finden kann. Das andere ist, dass ich zu lange selbst irgendwie mit Behörden zu tun hatte, als dass ich das so richtig gut finde. Und auch manchmal gedacht habe, es wäre jetzt schon nicht schlecht, der wird jetzt einfach mal auch auf die ein bisschen hören oder wird mal Kabinettssitzungen machen. Also ich wünsche mir, dass der neue Papst das mal tut, was, glaube ich, Hans Meyer schon vor 30 oder 40 Jahren gesagt hat, regelmäßig Kabinettssitzungen machen. Ich habe das ja mitbekommen, wenn da vor dem im Apostolischen Haus so einzelne Kardinäle nacheinander mit ihren roten Mappen zum Papst gegangen sind, um sich die Unterschriften zu holen. Und ich habe dann immer die Augen verdreht und gedacht, um Gottes Willen, stellt euch mal vor, alle Minister gehen einzeln zum Kanzler, um sich ihr Platz zu holen. Also das ist ja, ich glaube, dass auch da der Leo der 14. vielleicht noch einmal und deshalb auch jetzt erstmal mit den Behördenchefs spricht. Ich glaube, das ist zwei total verschiedene Naturelle. Und wenn man so sagt, der Franziskus hat den noch berufen und hat ihn irgendwie so aufgestellt, dass er da ins Spiel kam, dann vielleicht auch, weil Franziskus schon auch am Ende gedacht hat, naja, so ein bisschen das, was jetzt alles da so liegt, eröffnet ist, aber noch nicht zum Beispiel im Kirchenrecht umgesetzt ist. Wir sagen ja immer, vieles ist wirklich super, aber solange das nicht im Kirchenrecht ist, ist es nun mal in der katholischen Kirche nicht wirklich relevant. Kann jeder sagen, geht mich nichts an, muss ich mich auch nicht nachhalten.
Jetzt nochmal auf die interne Organisation des Vatikans zu sprechen zu kommen. Sie, Frau Schawan, hatten ja auch noch in dem Nachruf auf Franziskus geschrieben, also der Kulturwandel war mit den Händen zu greifen. Jetzt ist einmal die Frage an dich gerichtet, Stefan. Wie ist der Bleibt der Kulturwandel, den Franziskus ausgelöst hat, im Stil, wie im Vatikan miteinander umgegangen wird, eine gewisse Entkrampfung? Frau Schawan, Sie hätten gesagt, Sie würden inzwischen auch die Kopfbedeckung weglassen. Würden Sie die bei Leo weglassen?
Ja, eindeutig.
Also wird das quasi, geht das weiter in dieser Richtung oder gibt es da einen kleinen Rollback? Und vor allen Dingen aber nochmal auf die Frage der Organisation. Das schreibst du am Ende deines Buches auch ein bisschen. Ein Staat braucht funktionierende Behörden. Wir sehen ja gerade in den USA, was passiert oder was man anrichten kann, wenn man wissentlich und willentlich diese Behörden demontiert. Glaubst du, dass Leo der 14. da auch tatsächlich mal ein Update macht und quasi eine moderne, effiziente Verwaltungsstruktur einzieht in die Behörde selbst, der er vorsteht?
Also ich kann da nur unterstreichen, Achim, was Frau Dr. Schawan gesagt hat. Das ist, was wir jetzt im Moment hier mit Leo erleben, ist vor allen Dingen in der Kurie auch ein Kulturwandel, ein Rückschritt in Anführungszeichen, weg vom Divide et Impera, das hier am Vatikan eingerissen ist, im Regierungsstil der Päpste, zurück zu einem noch früheren Regierungsstil, seit dem 16., 17. Jahrhundert, in dem Kabinettssitzungen, Konsistorien des Papstes mit seinen Kardinälen hier an der Kurie gang und gäbe waren, und das bis ins 20. Jahrhundert hinein. Also Franziskus hatte große Verdienste, aber gegenüber der Kurie ist er manchmal etwas ruppig aufgetreten und ungeduldig. Legendär seine Weihnachtsansprache von 2016, glaube ich, in der er der Kurie, nein, von 2014 eher, in der Kurie unter anderem geistliches Alzheimer bescheinigt hat. Die Suada eines Ex-Jesuiten-Novizenmeisters, trotzdem kam das hier nicht so gut an. Und dass man jetzt hier einen Zuhörer als Papst hat, ach, das tut den Leuten, das tut uns an der Kurie, muss ich wirklich sagen, gut. Auf einmal ist der, vorher war der Umgang vielleicht entkrampfter, aber er war auch unfreundlicher, muss ich ehrlich sagen. Das merkte man bis in die kleinsten Vatikanbehörden runter. Denn so ein Papststil setzt sich fort bis in die meandernden Wurzeln hinein. Und auf einmal wird man, sagen wir mal, im Vatikan-Supermarkt, im Vatikanischen Gesundheitszentrum wieder freundlich empfangen und nicht so, stellen Sie sich mal da hinten an. Es ist sofort ein anderer Stil. Ich bin ziemlich sicher, auch weil ich gehört habe, dass viele Kardinäle ihm das mitgegeben haben, dass Papst Leo zu regelmäßigen Kabinettssitzungen in Anführungszeichen, also regelmäßigen Sitzungen mit den Kurienchefs und regelmäßiger, was etwas anderes ist, Einberufung des Kardinalskollegiums zu einem sogenannten Konsistorium, bei dem auch relevante Dinge besprochen werden, zurückkehren wird. Das, was Hans Mayer vor Jahrzehnten gefordert hat, das wird dieser Papst, jedenfalls ist er dazu aufgelegt, auch einlösen.
Dann drehen wir doch gerade noch mal das eine Runde weiter von der Organisation der Kurie zur Organisation der Gesamtkirche. Frau Schawan, Sie hatten gerade darauf hingewiesen, dass durch Rerum Novarum das Prinzip der Subsidiarität quasi als Botschaft in die Welt gesendet wird. Wie sieht es mit der Subsidiarität im eigenen Laden aus? Also mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich ein Glaubwürdigkeitsproblem gibt, wenn man das, was man predigt, nicht auch selber tut. Aber sehen Sie da Chancen, dass sich da substanziell an den Strukturen, die ja immerhin ein Dogma im Nacken haben, etwas ändern wird, in Richtung wirklich dahin, dass die kleinere Einheit Vorrang hätte vor der jeweils höheren?
Ich kann das nur hoffen. Das habe ich in politischen, noch aktiven Zeiten auch manchmal Bischöfen gesagt. Jetzt kommen Sie mir nicht dauernd mit Subsidiarität, solange Sie im eigenen Laden gar nichts davon wissen wollen. Und ich erinnere, worauf Thomas Sternberg immer hingewiesen hat, bis 1950 ging die Kirchensteuer an die Gemeinden. Und dann erst haben die sich das da nach oben geholt und jetzt muss jede Gemeinde für jeden Euro den Bischof oder die Ordinariate fragen. Also ich kann es nur hoffen aus zwei Gründen. Einmal, weil Subsidiarität in der Kirche zu größerer Professionalität führen würde, was Abläufe angeht, was Konfliktmanagement angeht, ja, was alles angeht, was eine Institution betrifft. Das alles von sozusagen mit dem Satz versehen werden kann, der Bischof wünscht das oder der Bischof wünscht das nicht. In manchem Ordinariat ist das wie so ein Refrain. Das ist keine professionelle Art, eine Institution zu führen. Und das Zweite, und das geht noch viel tiefer, das betrifft jetzt auch die Weltsynode. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass, ob das der neue Papst mag oder nicht, in den nächsten Jahren ganz stark die Frage in den Vordergrund rücken wird, was kann Rom für alle entscheiden und was muss nach diesem Prinzip der Subsidiarität auf die Ebene von Teilkirchen. Natürlich soll nicht auf die Ebene von Teilkirchen, ob wir weiter an Auferstehung Christi glauben oder nicht, oder Dreifaltigkeit, das ist alles nicht gemeint, sondern es ist gemeint, was die Organisation betrifft, was, wie sagt man, disziplinarische Fragen angeht, bis hin zu der großen Reformagenda, die auch bei der Weltsynode eine Rolle spielt. Also die Frage, die Lebensform von Priestern betrifft. Man kann sich vorstellen, dass die Lebensform von Priestern eben eine andere ist als die der Mönche. Die Zulassung von allen jenseits des Geschlechtes zu allen Sakramenten, das ist die vornehme Umschreibung Zulassung der Frau. Das wird ja als gesamtkirchliche Entscheidung ja, da sehe ich das alles noch lange, nicht mehr zu meinen Lebzeiten. So, da geht vieles nur, wenn ich diese Fragen in einen Rang bringe, der eben nicht von Rom für alle entschieden werden muss. Das wird vielleicht innerkirchlich die spannendste Frage überhaupt.
Stefan, du skizzierst ihn auch als jemand, der in diesen klassischen Reformthemen nicht unbedingt die Nase vorn hat. Und da eine gewisse Zurückhaltung auch bisher in seinen Äußerungen zeigte. Gleichzeitig sagst du, jemand, der einem Laden vorsteht mit einer so gigantischen Vielfalt, das ist im Grunde nur ein Ding der Unmöglichkeit, da überhaupt den richtigen Weg zu finden. Was spürst du so raus? Wird er sich da bewegen müssen oder bleibt es da bei dem Versuch, es irgendwie allen recht zu machen?
Bewegen müssen ist ein schönes Stichwort. Ich sehe hier gerade unter unseren Zuhörern Herrn Weißner von Wir sind Kirche, der da sicher dann auch was, hallo Herr Weißner, der sicher auch was dazu erzählen kann aus leidvoller Erfahrung. Man darf jetzt nicht den Fehler machen, dem neuen Papst seine Äußerungen von gestern alle unter die Nase zu reiben oder zu denken, so ist er, so tickt er, das denkt er. Als Papst hat man ein anderes Standing, eine neue Position, einen neuen Blick auch in die Weltkirche hinein, als man vorher in einem kleinen Bistum im Norden von Peru zum Beispiel hatte. Also skeptische Anfragen zur Frauenweihe, das ist wirklich bei Prevost Schnee von gestern. Das beschreibt für mein Gefühl auf keinen Fall seine jetzige Haltung oder sein Ringen um eine jetzige Haltung. Aus römischer Perspektive muss ich jetzt auch mal sagen, dieser Kampf gegen den Zentralismus und für die Subsidiarität setzt auch mutige Ortskirchen voraus. Ortskirchen, die nicht wegen jedem Mist, hätte ich jetzt fast gesagt, dann doch nach Rom angelaufen kommen und sagen, jetzt entscheide du das mal. Und die hier auch ganz gerne mal die ganzen unangenehmen Themen abladen beim Papst auf dem Schreibtisch. Das hat auch Franziskus so erlebt und auch Benedikt und Johannes Paul II. Vor ihm. Ortskirchen, mutige Ortskirchen, die aber gleichzeitig auch die anderen Ortskirchen mit im Blick haben und nicht denken, hier, mein Tellerrand, das sind meine Anliegen und die boxe ich jetzt durch. Im weltsynodalen Prozess, wie ihn Franziskus auf die Schiene gesetzt hat, geht es ja um das sich gegenseitig zuhören und abtasten und verstehen. Nicht nur, dass Rom ein UFO ist, das irgendwann mal hier gelandet ist und jetzt ständig Botschaften nach draußen strahlt, sondern dass die Ortskirchen sich untereinander mal kennenlernen und merken, wie spannungsreich und spannend die Ortskirchen alle zusammen untereinander sind. Und Subsidiarität kann erst funktionieren, wenn man nicht alles hier dann im Zweifelsfall doch beim Papst ablädt und wenn man mutig ist, Sachen, die man machen kann, auch schon mal voranzubringen vor Ort, ohne ständig nach Rom zu schielen oder heimlich Briefe zu schreiben. Hier bitte, liebes Glaubensdikasterium, schreite mal ein. Dürfen wir das? Und gleichzeitig aber auch zu gucken, wie weit sind die anderen Ortskirchen? Ich denke da vor allen Dingen an die viel zitierten afrikanischen Ortskirchen, die Dinge jetzt formuliere ich mal samtpfötig, doch oft ganz anders sehen, als wir so in unseren Breiten. Das alles steckt in der Subsidiarität und das macht Kirche im Doppelsinn, katholische Kirche, so spannend.
Frau Schawan, Sie sind ein Bildungsmensch durch und durch, auch in hoher politischer Verantwortung gewesen. Ist Leo ein Bildungspapst? Da gibt es ja durchaus gegenläufige Hinweise. Also klar, er sagt auf der einen Seite, nur informierte Menschen können freie Entscheidungen treffen. Das spricht sehr dafür, dass ihm Bildung wichtig ist. Er hat auch in Sachen Dogmatik sogar gesagt, dass er sich solche Lehrerkenntnisprozesse eher dialogisch und auch mit immer wieder neuem Kenntnisstand als Basis vorstellt. Auf der anderen Seite baut er ganz auf Mission. Mission impliziert ja eigentlich im landläufigen Verständnis eher, dass das, was man glaubt, schon feststeht und nicht und quasi noch übertragen, davon überzeugt werden muss. Wie schätzen Sie da seine Rolle ein? Wird Bildung für ihn eine substanzielle Quelle auch für die Ausübung seines Dienstes sein?
Das kann ich nicht wirklich beurteilen. Dazu ist es jetzt wirklich noch zu früh. Da gibt es ja auch von Papst Franziskus so Sätze wie, man findet Jesus nicht in der Bibliothek. Also das war jetzt, ich glaube, die Frage des Missionarischen oder auch die der Schwer, also ob Franziskus jetzt zum Beispiel ein Bildungspapst war, ja, wenn man denkt an den Brief zur Literatur oder auch manch anderes, aber ich glaube, dieser Hinweis auf das Missionarische ist vielleicht doch auch so eine Ermutigung an unsere Breitengrade, uns nicht so nur zu immer zu privatisieren, was Glaubensfragen angeht. Und das ist ja auch nicht nur bei uns so. Es gibt, also es heißt ja auch in Amerika, über zwei Dinge spricht man nicht, Politik und Religion. Und dass Christentum eine Hoffnung für die Welt ist, dass das verbunden ist mit einer Botschaft, die nicht passt zu der ständig wachsenden Konfrontationen der Welt. Das finde ich, ist ein ganz wichtiger Impuls. Und im Übrigen, Thomas Söding hat es wunderbar beschrieben in einem Buch, das Christentum ist eine Bildungsreligion. Also ob ihm das jetzt nahe ist oder nicht, das bleibt. Und das hilft auch der Mission, weil es auch hilft, und das ist ja ein großes Thema in vielen Kulturen jetzt, wie wir neben dem Wort die anderen Sprachen des Glaubens kennen und wahrnehmen und auch selbst uns in diesen Sprachen bewegen.
Vielen Dank. Wir haben 12:40 Uhr jetzt. Ich würde gerne die Runde öffnen. Wie sieht's aus?
Frau Böhm möchte was sagen, sehe ich
Ja.
gerade.
Dann bitte Frau Böhm.
Franziskus war ja ein Papst, der war unglaublich gerecht und er hat immer alle gleich behandelt. Er hat sie wirklich gleich behandelt, bis, wenn ich das richtig verstanden habe, auf die Eliten. Die mochte er eigentlich nicht so ganz besonders, vor allem nicht die, die sich als Elite bezeichnen oder als Elite gaben. Aber ich weiß also auch in den Audienzen, er hat ja allen die Hand geschüttelt, entweder allen oder keiner. Wie sehen Sie, wird Papst Leo der 14. das halten? Wird er wieder so ein volksnaher Papst sein oder wird er eher sagen, gut, ich halte das ein, die ersten drei Reihen und so weiter?
Wer von Ihnen
Ach
beiden?
so, vielleicht beide, denn es ist, ich bedanke mich auch bei beiden, auch bei Ihnen für diese unglaublich gute Session.
Danke. Das ermutigt doch zu fröhlichen Antworten. Bitte sehr.
Ich finde, da kann vielleicht als erster Herr von Kempis antworten, weil Sie haben ja jetzt schon mal erlebt, wie so Generalaudienzen gelaufen sind.
Er ist nicht der Volkspapst. Nein, er ist kein Franziskus. Das hat sich geändert. Er geht zu den ersten drei Reihen, zu den vorausgewählten Leuten, gibt denen aber nicht nur die Hand und geht weiter, sondern hört da auch zu und bleibt stehen, als hätte er alle Zeit der Welt. Das ist ein bisschen anders als bei Franziskus, der dann doch auch einen gewissen Zug drin hatte. Jetzt mal weiter im Text. Er geht nicht auf eigene Initiative dann noch rein, bat in der Menge. Ich glaube, von ihm wird man nicht so die Hausbesuche, dass der Papst auf einmal bei irgendeiner Familie im Vorort von Rom an der Tür klingelt, sagt Sono il Papa, einmarschiert mit Weihwasser, Haussegnung, Evangelien verteilen. Da ist er nicht der Typ für. Das ist jedenfalls bisher mein Eindruck. Der hat gerne seine Rede vorher, die hat er auch vorher schon mal gelesen. Da macht er dann auch keine spontanen Änderungen. Wir Live-Übertrager in den Kabinen sind begeistert, denn nach jedem Absatz ließ
Mensch, das
Papier sinken. Und fing dann an, meine Großmutter hat immer gesagt und so weiter. Also nach einer Weile kannte man die Storys, aber es war für Live-Übertrager nicht so lustig. Hier haben wir jetzt einen Papst, der ist nicht so spontan. Nee, das ist er nicht, wie Franziskus. Das merkt man schon. Aber er ist ein sehr freundlicher Typ. Das tut gut.
Frau Schumann, möchten Sie das ergänzen?
Ja. Nein, ich habe ihn ja noch gar nicht persönlich erlebt und ich finde, das ist eine gute Schilderung eines, also auch persönlich ganz anderen Typen.
Möchte das noch ergänzen durch die Frage, Frau Schawan, Sie hatten in Ihrem Nachruf auch darauf hingewiesen oder zu bedenken gegeben, dass Papst Franziskus, ein Mann, der täglich so vielen Menschen begegnete, auch einsam war. Die Frage geht jetzt wahrscheinlich eher an dich, Stefan, wenn du schon ein bisschen Ahnung von ihm hast. Droht ihm das auch, einfach weil es zum Amt gehört? Oder ist er anders drauf? Ist er da eben doch kommunikativer oder... Also wie verhält sich das dazu? Eigentlich sagst du, er ist zurückhaltender, aber im Privaten hört man ja, ist er doch sehr, auch leutselig, lacht gerne. Wird er auch so ein einsamer Volkspapst? Er wird er nicht sein, aber kann es sein, dass ihm diese Einsamkeit auch zu schaffen machen wird?
Ja, die Gefahr droht schon, finde ich. Erst recht, wenn er tatsächlich, worauf alles hindeutet, zurückgeht in den apostolischen Palast. Er ist nämlich wirklich der Typ für die Gemeinschaft. Das fand er bei den Augustinern so reizvoll, da einzutreten. Eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die zusammen beten, zusammen essen und dann jeder seine Arbeit machen. Aber eine Gemeinschaft, die ihn trägt. Er ist auch ein Familienmensch, der ständig seine beiden großen Brüder anruft und auch andere Bekannte und Verwandte. Also das ist schon die Gefahr, dass er hier vereinsamt. Dieser Gefahr entgeht kein Papst, auch wenn er in Santa Marta sitzt und glaubt, er will mittendrin. Da bildet sich dann doch so eine Barriere, einfach weil wir hier ein Hof sind, wirklich wie in der Renaissance. Und sobald jemand Papst ist und dazu dann noch ein etwas zurückhaltenderer Typ, hat er eigentlich nur noch Leute um sich, die sich mit Beben und Zittern dem Olymp nähern und keine normalen Menschen mehr. Das wird Leo auch so gehen.
Oder hat er da eben seine Familie? Wird er weiterhin täglich mit seinem Bruder telefonieren, um sich da zu erden und das quasi beizuhalten? Hat er die Freiheit dazu?
Ja, die Freiheit hat er. Die nahm sich schon Franziskus. Und das wird Papst Leo auch so halten, immer wieder mal mit seinen Geschwistern zu telefonieren. Und wie läuft's in Chicago? Wie sind die neuesten Baseball-Ergebnisse und so weiter, um mal so ein bisschen runterzukommen von der täglichen Arbeit. Es macht ja keinen Spaß, 24 Stunden am Tag immer nur der Papst zu sein, der jetzt alles lösen muss. Also der braucht auch mal seine Freizeit, seine Freiheit.
Pause von Papst, das ist ein schönes Stichwort. Haben wir Meldungen inzwischen? Immerhin 70 Teilnehmende. Ah, Herr Weißner.
Herr Weißner, genau.
Nahegelegt worden, bitte sehr.
Ja, wo ich angesprochen bin, also herzlichen Dank für die Veranstaltung. Ein Gruß an noch alle auf dem Podium. Ja, wir sind eigentlich auch als Reformbewegung eigentlich sehr angetan von allem. Also ich sag mal, so eine perfekte Qualifikation, die er wirklich weltweit geschaffen hat. Eine ganz einfache Frage, hat er damit vorher gerechnet, dass ihn das erwischen kann? Es wurde so berichtet, dass in Rom so in der Zeit des Vorkonklaves immer öfter der Name Prävost schon gefallen ist. Also das ist so eine Kommunikation und dann auch in dem anderen. Also das ist die Frage. Und die Erwartungen sind natürlich sehr groß, um das vielleicht ganz konkret zu machen. Noch der vorherige Papst oder unter dem vorherigen Papst wurde ja angekündigt, für den Juni jetzt Studiengruppenergebnisse der Weltsynode zu veröffentlichen. Ist da jetzt der Fahrplan erstmal angehalten und warten wir da alle drauf? Oder wie sehen Sie die Chance, Herr Kämpfer von Kempe? Sie sind, glaube ich, in Rom da ein bisschen näher dran, sogar als auf Frau Schawan. Dankeschön.
Herr Weißner, man kann in Rom genauso im Dunkeln tappen wie in Ulm. Zunächst einmal, er hat selber nicht damit gerechnet, gewählt zu werden. weil er wie alle Journalisten und alle Beobachter auch selber davon ausging, die wählen doch keinen Amerikaner. Und das hat er auch mal am Telefon seinem zweitältesten Bruder gesagt. Und der hat gesagt, ja, mal gucken, weiß man ja nicht. Und dann hat Prevost, da merkt man, was das für ein mathematischer Kopf ist, gesagt, wenn aber der Heilige Geist das dann doch so will, welchen Namen soll ich mir denn dann geben? Da merkt man also, A, hat er doch so ein bisschen mit der Möglichkeit gerechnet und B, gleich ganz der Pragmatiker, dann brauche ich auch einen Namen. Ja, und ansonsten mit den Studiengruppen, das ist eine gute Frage. Da müsste man jetzt mal das Synodensekretariat fragen. Ich hab bisher noch nichts davon gehört, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass so plus minus der Synodenfahrplan eingehalten werden soll. Also Kardinal Gregg, der Generalsekretär der Synode, geht fest davon aus, dass auch 2028 im Herbst die anvisierte sogenannte kirchliche Versammlung stattfinden wird. Also grosso modo wird der Fahrplan eingehalten. Aber wie das jetzt mit den Studiengruppen läuft, das weiß ich auch nicht. Es ist jetzt durch den neuen Papst erstmal ins Ungewisse verschoben. Solange er sich nicht äußert, weiß keiner, wann fangen die Generalaudienzen an, wohin geht die erste Reise und so weiter. Also sehr viel ist auch diese Frage scheint mir noch im Ungewissen.
Weitere Meldungen, Wortmeldungen aus der Runde. Nehmen Sie das gerne in Anspruch. Es ist nicht alle Tage so, dass man mit Menschen wie unseren beiden Gästen von heute einfach mal so ein bisschen plaudern oder ihnen direkte Fragen stellen kann. Sonst mache ich mal noch weiter. Ich habe eigentlich nur noch eine Frage. Also Stefan, du hast vorhin schon gesagt, von seiner Gesundheit her und seinem Alter her können wir davon ausgehen, dass es ein langes Pontifikat wird. Das heißt aber auch, er wird keines der Themen, die anstehen, seinem Nachfolger überlassen können. Also bei kürzeren Pontifikaten kann man ja auch sagen, das packe ich gar nicht mehr erst an. Hast du eine Vermutung, was eher so unangenehme Themen für ihn sind, wo er sagt, Mist, jetzt also auf 20 Jahre muss ich mich dann wohl doch damit befassen, obwohl es eigentlich nicht seinem Naturell entspricht. Also was er positiv aufgreifen will, hat er ja Signale gesendet. Aber was sind so Themen, die er vielleicht eher scheut und wo er genötigt werden wird, weil er eben sagt, gut, das kann nicht 20, 30 Jahre warten?
Also die Themen kennen wir ja alle. Das ist eine stärkere Rolle von Frauen in der Kirche, ob das jetzt eine Weihe ist oder in anderer Form. Das ist eine stärkere Teilhabe von Laien generell. Das ist eine stärkere Rechenschaftspflicht von Bischöfen, die nicht mehr die Einzelkämpfer oben an der Bistumsspitze sein dürfen. Subsidiarität. Frau Schawan, ich merke, dass ich mich jedes Mal, wenn ich Subsidiarität sage, verhasple. Aber als Vatikanmensch schafft man das vielleicht. Wie geht Leo damit um, beim womöglich langen Pontifikat? Vielleicht dadurch, dass er das alles in den weltsynodalen Prozess, der ja weiterläuft, Herr Weißner, einspeist und da weiter belässt. Was meinen Sie dazu, Frau Schawan? Das ist das, was ich denken würde.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass all das, was problematisch ist, außen vor bleibt. Also wir haben ja bis jetzt viel gesprochen, oder wenn ich mich so äußere, dann spreche ich viel über die Welt und was dieses Amt und was der Papst und die Christenheit dafür bedeutet. Aber natürlich muss er innerkirchlich auch sehen, dass die Kirche eine andere Professionalität mit dieser Zeit, mit dem 21. Jahrhundert braucht, innerkirchlich. Und die Vorstellung, dass man die genannten Fragen außen vor lassen kann, nee, das glaube ich nicht, sondern ich sehe das ähnlich wie Sie. Die Weltsynode ist die große Chance. Die haben sich jetzt kennengelernt. Es ist erreicht, was ja Franziskus auch erreichen wollte, dass man mal merkt, wie riesig die Bandbreite ist und dass jeder mit seiner Agenda und jede Teilkirche mit ihren Prioritäten sozusagen in einen großen Verbund kommt, in dem es auch andere Prioritäten gibt. Nein, würde das alles außen vor bleiben, dann wäre das schon auch ein Prozess der Schwächung von Kirchen. Denn auch die Frauenfrage ist ja nicht nur die Frage in Deutschland oder Europa. Also wenn ich lateinamerikanische Ordensfrauen höre, und übrigens gerade die Ordensfrauen sind ja da noch viel tougher als wir und sagen, also es geht jetzt alles überhaupt nicht mehr so. Und ich sag mal, die Frauenorden, die sich da morgens um 8 Uhr irgendeinen uralten Priester holen müssen, damit Eucharistie gefeiert werden kann, das ist ja, also da ist ja weit mehr an wie sagt man, an Zoff-Gefahr als ein paar liberale Frauen, die dann immer in die liberale Ecke gesteckt werden, nach dem Motto, naja, die sind halt auch nicht so richtig katholisch. Nein, das sind Fragen, die unter Zölibat genauso, ja. Also das sind auch nicht nur die Zahlen aus bayerischen Bistümern, die zeigen, dass das so gar nicht weitergehen kann, sondern dass es auch in anderen Regionen der Welt gibt es da einfach den Zwang, sich dem zu stellen. Man kann ja auch überall, in jeder Institution, übrigens auch in der Politik, man kann eine ganze Weile den Dingen ausweichen. Aber irgendwann holen sie einen ein.
Mhm. Vielen, vielen Dank. Ich sehe gerade, dass Herr Dr. Wengert sich gemeldet hat mit noch einer Frage. Und bitte sehr, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Es wurde jetzt ja schon angedeutet, meine konkrete Frage ist, werden wir in diesem langen Pontifikat, das wir offensichtlich alle erwarten und viele sich vielleicht auch wünschen von neuen Papst, werden wir dem Frauendiakonat näher kommen oder nicht? Und ist denn denkbar, dass hier die Subsidiarität auch greift und möglicherweise es den Teilkirchen letztlich überlassen wird, ob sie dieses Frauendiakonat einführen oder nicht, wobei die Spanne von 20 Jahren für mich schon ein fast nicht vorstellbar langer Zeitraum ist im Hinblick auf die drängenden Fragen, die sich damit verbinden. Und wenn ich als Kommunalpolitiker unterwegs bin und sehe bei kirchlichen Veranstaltungen bei 10 Aktiven mindestens 8 Frauen, ohne die Kirche gar nicht mehr darstellbar wäre, dann möchte ich die 20 Jahre nicht warten müssen.
Mhm. Stefan, du hast in deinem Buch dazu was geschrieben, glaube ich, ne?
Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr. aber das ist eine sehr interessante Frage, finde ich. Für mich persönlich ist eigentlich klar, dass die Frauendiakonatsweihe in absehbarer Zeit kommen wird. Wenn ein Kardinal Kasper, wirklich ein gestandener Theologe, in seinen Memoiren, die in diesen Tagen erscheinen, schreibt, es gibt gute, auch theologische Argumente dafür und nicht nur die Frage der Anerkennung von Frauen innerhalb der kirchlichen Gemeinschaft, dann fällt das für mich sehr ins Gewicht. Allerdings wird auch beobachtet haben, was passiert ist, als der Vatikan auf einmal mit einer ganzen Reihe von Bedingungen die Segnung sogenannter irregulärer Paare, also auch homosexueller Paare, genehmigt hat, in Ausnahmefällen praktisch nur im Vorüberlaufen, ohne festen Ritus. Da gingen die Afrikaner auf die Barrikaden. Und de facto ist das eine Art Schisma, ich will das Wort jetzt nicht überdehnen, aber sowas Ähnliches wie eine Spaltung. Die Afrikaner machen da nicht mit. Und Franziskus hat gesagt, okay, dann macht ihr das eben nicht, unterschiedliche Sensibilitäten. Im Moment, wo eine Weihe ins Spiel kommt, ist der Level noch einmal höher als nur unterschiedliche Sensibilitäten, Segnung, ja oder nein. Das würde die Kirche unter Stress setzen. Man muss das also auf eine Art und Weise machen. Und dazu bietet sich der weltsynodale Prozess an, der möglichst die ganze Kirche mitnimmt. Das ist sicher nicht leicht, aber da muss auch ein Zuhörpapst irgendwann mal liefern müssen, das ist ganz klar.
Wie nimmst du denn gerade an der Stelle auch die Ergebnisse dieses weltsynodalen Prozesses wahr? Die Idee war ja tatsächlich, wir befragen mal alle. Und nur weil Bischofskonferenzen zum Beispiel in Afrika sagen, wir gehen da nicht mit, heißt das ja auch noch lange nicht, dass die jeweilige Ortskirche, der diese von Rom handverlesenen Bischöfe vorstehen, dann auch so ticken muss. Also ist das quasi unwiederbringlich mal auf dem Tisch, dass man tatsächlich auch erhebt, wie es an der Basis aussieht?
Ich hoffe es sehr. Das ist ja noch eine relativ junge Entwicklung, diese Umfragen vor sogenannten Bischofssynoden oder jetzigen Synoden, kirchlichen Versammlungen. Ich hoffe, dass das weiter so bleibt, dass man der Weltkirche, den Ortskirchen den Puls fühlt. Diese Umfrage kann aber nicht die Notwendigkeit ersetzen, wirklich alle oder so viele wie möglich mitzunehmen. Und gerade die vielleicht nicht in der Mehrheit sind aber oft die lautesten, auch in der Kirche, und setzen dann einen Papst unter Druck. Das hat auch ein Franziskus zu spüren bekommen.
Wir sind kurz, vielen, vielen Dank, Stefan, wir sind kurz vor Schluss angekommen. Ich sage mal ziemlich genau 13 Uhr würde ich wirklich auch Schluss machen, damit man sich in der getakteten Mittagspause darauf verlassen kann. Deshalb Ich lade Sie beide noch mal kurz ein, einen Schlusssatz zu sagen, irgendwas, was noch raus soll, was an Ihrer Hirnrinde klebt und noch gerne vor allen gesagt werden möchte, weil es noch nicht vorkam. Bitte sehr, Frau Dr. Schawan.
Ja, ich wünsche diesem Papst, dass er nicht so bald die Erfahrung macht, nicht gehört zu werden. Das war, so hatte ich den Eindruck, am Ende des Pontifikates schon quälend für Franziskus, einerseits der viele Druck, der ausgeübt wurde, und aber auch der Eindruck, es hören immer weniger wirklich zu. Ich wünsche diesem Papst, dass er wirklich gehört wird und diese möglicherweise zentrale innerkirchliche Frage seines Pontifikates, was kann ich für alle dekretieren, was kann ich für alle anordnen oder ins Spiel bringen, dass es da einen wirklich klugen Weg gibt.
Mhm. Vielen, vielen Dank. Stefan, deine Schlussbemerkung?
Ich will es in einem vielleicht etwas schockierenden Satz sagen. Er ist nicht Franziskus. Punkt.
Okay, vielen, vielen Dank. Da bleibt mir nur Ihnen und dir nochmal ganz herzlich Dankeschön zu sagen für dieses großartige Gespräch in einer äußerst interessanten Konstellation. Finde ich schön, dass wir das so gemacht haben. Vielen, vielen Dank. Und normalerweise würde jetzt Applaus aufbrannen. Herr Weißner hat es mit dem Icon gemacht. Nehmen Sie das, also versuchen Sie sich vorzustellen, wie es bei uns im Saal immer klingt an dieser Stelle. Ich weise noch mal kurz auf die Mediathek hin, wo man alle Folgen nachlesen oder nachhören kann. Entschuldigung. Ich weise aber auch die nächsten Termine hin. Wir haben am 2.7. dann tatsächlich eine taffe Ordensfrau, Frau Schaumann, bei uns, nämlich Schwester Katharina Ganz. Vorher schon am 25.6. Weiten wir quasi unser Habemus Papa-Motto auf und machen diese Reihe der Akademiegespräche am Mittag quasi auch unabhängig vom Papst thematisch weiter. Da wird nochmal Andreas Batlock bei uns sein und Professor Gradl, die sich über Nicäa unterhalten und über Christologie, weil wir unsere biblischen Tage nächstes Jahr zum Thema Christus Jesus veranstalten werden. Da ist das zum einen ein Teaser dazu, zum anderen ist es auch eine Befassung mit dem Konzil von Nicäa. Das ist am 25.06., 2.7. dann Katharina Ganz. Und was danach kommt, wir sind jeden Mittwoch auf Sendung, werden wir Ihnen über den Newsletter sagen. Also nochmal vielen, vielen Dank, Frau Dr. Schawan. Vielen Dank, lieber Stefan. Bis bald mal wieder in irgendeinem Medium. Und schön war's. Vielen Dank.
Ciao.
Ich fand's auch.
Tschüss.
Danke.
Gute Zeit und frohe Pfingsten dann bald.
Ja, danke. Dann danke. Bald. Genau. Wir haben ja übermorgen noch hier die große Preisverleihung an Patriarch Bartholomäus von Konstantinopel. Das ist quasi dann für uns das letzte große Event, bevor es dann auf das Pfingstfest zugeht. Ja.
Wunderbar.
Also, Dankeschön.
Adi.
Tschüss.
Danke.
Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.